Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Es vergeht so gut wie kein Tag ohne die Schlagzeile, dass die Kluft zwischen Arm und Reich in Deutschland immer größer wird. Und allen Beteuerungen der amtierenden Regierungen zum Trotz werden nur wenige wirklich wirksame Maßnahmen ergriffen, um das zu ändern. Denn kaum ist eine Idee zu einer gerechteren Verteilung von zum Beispiel Einkommen und Vermögen auf dem Tisch, wird sie auch schon wieder einkassiert oder durch Ausnahmeregelungen abgeschwächt. Ein Hebel wäre für viele eine Reform der Steuergesetzgebung. Aber wie kann die gelingen? Darüber reden wir heute hier bei Deutschlandfunk Kultur mit Ihnen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder aber per Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und natürlich haben wir wie immer zwei Fachleute eingeladen, zugeschaltet aus Köln, Dr. Ursula Weidenfeld, Wirtschaftsjournalistin und Autorin, und bei mir im Studio Daniel Mittler, Geschäftsführer der Bürgerbewegung Finanzwende. Herzlich willkommen und schönen guten Morgen.
Hallo. Hallo, Frau Steinhauer.
Herr Mittler, unser Land hat riesige Aufgaben zu bewältigen. Wohnungsbau, Klimaschutz, Bürgergeld, Kindergrundsicherung, Verteidigung, Rente. Das wird alles von unseren Steuern bezahlt. Und es müsste so sein, dass die stärkeren Schultern mehr tragen als die schwächeren. Ist das bei uns in Deutschland gerecht verteilt?
Leider überhaupt nicht, gerade was die allerstärksten Schultern angeht. Die größte Steuersubvention in unserem Land, das ist wirklich absurd, aber es ist so, geht ausgerechnet an die reichsten Menschen in unserem Land. Wenn man den Subventionsbericht der Bundesregierung anguckt, dann sind das mindestens 5 Milliarden jedes Jahr, die uns entgehen, wegen Privilegien, die ausgerechnet die Milliardärinnen und Milliardäre in unserem Land besitzen. Das ist aus unserer Sicht verfassungswidrig. Wir haben dieses Jahr 75 Jahre deutsche Verfassung. Das wurde auch schon öfter von den höchsten Gerichten so gesehen. Und es ist auf jeden Fall alles andere als fair.
Wenn Sie sagen wir, dann meinen Sie Ihren Verein, den Verein Finanzwende. Der wurde vor 6 Jahren gegründet und versteht sich ja so als Gegengewicht zur Finanzlobby. Unterstützt von mehr als 8000 Bürgerinnen und Bürgern?
Das ist genau richtig. Wir sehen uns als Anwältinnen und Anwalt der Bürgerinnen und Bürger in einem Feld, dem Finanzsektor, wo es das so eigentlich noch vorher nicht vernünftig gab, wo gerade die Lobby des großen Geldes, über die wir bestimmt noch mehr reden werden in den nächsten 2 Stunden, bisher kein vernünftiges Gegengewicht hat. Wenn man sich das Lobbyregister des Deutschen Bundestags anguckt, dann findet man heraus, dass unter den Top 100 Lobbyverbänden in diesem Land ist die stärkste Lobby die Finanzlobby ist. Aber wenn wir oft im Radio oder anderswo über Lobby reden, dann reden wir über die Autoindustrie oder die Pharmaindustrie oder andere Bereiche. Aber die Finanzlobby ist die stärkste Lobby in diesem Land und es gibt kein vernünftiges Gegengewicht. Deswegen ist die Bürgerbewegung Finanzwende vor ein bisschen mehr als 5 Jahren angetreten, das zu ändern. Und bisher unterstützen uns, wie Sie richtig sagen, schon über 8000 Bürgerinnen und Bürger auch finanziell.
Sind Sie denn dann so eine Art Verbraucherzentrale für Leute, die Finanzsorgen haben oder nicht nur Finanzsorgen, sondern die mit irgendetwas konfrontiert sind, wo sie nicht durchblicken?
Die Verbraucherzentralen machen die direkte Beratung, die Unterstützung. Mit denen arbeiten wir auch zusammen. Wir haben zum Beispiel uns gerade zusammengetan und sorgen dafür, dass ein Urteil, was wir mit einem Riester-Sparer erkämpft haben, in Zukunft auch für andere Riester-Sparer wirken soll. Diesen Menschen wurden nämlich einfach einseitig, als er dann in Rente kam, die Rentenbezüge gekürzt. Da haben wir gesagt, das geht nicht. Dann haben wir ihn unterstützt, dabei zu klagen. Und jetzt arbeiten wir mit den Verbraucherzentralen daran, dass dieses Urteil auch für andere gilt. Aber wir sehen uns als politische Kampagnenorganisation, weil wir sagen, die Lobby des großen Geldes ist nicht umsonst eine Lobby. Wir brauchen eine Gegenmacht, eine Gegenlobby zu dieser Lobby des großen Geldes. Wir brauchen die vielen, die ihr kleines Geld in die Hand nehmen und gemeinsam da ein Gegengewicht schaffen. Das ist die Bürgerbewegung Finanzwende.
Nur mal ganz kurz, bei Riester kann es sein, dass da die Beratung auch oft sehr teuer ist, dass die Beratungskosten sehr hoch sind?
Die Kosten sind extrem hoch, die Verbraucherinnen und Verbraucher am Schluss bezahlen. Wir haben zum Beispiel vor kurzem eine Studie gemacht, jetzt als Finanzwende Recherche. Die zeigen, dass man in der Regel 100 Jahre alt werden muss, damit sich das überhaupt lohnt. Aber da kommen wir noch zu einem anderen Aspekt, an dem wir auch arbeiten. Eigentlich ist in Deutschland das Problem eher, dass die Leute das Gefühl haben, Finanzinformationen sind umsonst. Sie zahlen aber in Wirklichkeit dafür. Also man geht in die Bank, man wird beraten, aber in Wirklichkeit wird man nicht beraten, sodass die eigenen Interessen im Vordergrund stehen, sondern man bekommt das Produkt angeboten, wofür die meiste Provision gezahlt wird. Also das ist ein weiterer Aspekt, wo wir denken, dass es offensichtlich ist, dass es nicht fair zugeht und dass am Schluss vor allem die Versicherungen und Banken profitieren und nicht die Bürgerinnen und Bürger.
Nun schauen Sie sich natürlich auch immer den Aspekt Steuergerechtigkeit an. Das ist ja auch der Aspekt, über den wir heute unter anderem sprechen möchten bei Deutschlandfunk Kultur. Was bedeutet für Sie Steuergerechtigkeit?
Für mich bedeutet das vor allem erstmal, dass wir diese absurden Ausnahmen begrenzen. Sie haben selber gesagt, in Deutschland haben wir eigentlich das Prinzip, dass die stärkeren Schultern auch mehr tragen sollen. Das Prinzip ist in unserer Verfassung verankert. Das muss für alle gelten, auch für Milliardäre. Und für uns ist deswegen es absolut als das essentielle oder der essentielle erste Schritt Richtung Steuergerechtigkeit ist eine Reform der Erbschaftssteuerausnahmen, ein Ende der Privilegien. Dafür haben wir auch eine Petition gestartet, Steuerprivilegien kippen. Die findet man auf unserer Webseite finanzwende.de.
Frau Weidenfeld, was ist für Sie der erste Schritt in Richtung Steuergerechtigkeit und wie definieren Sie die?
Also ich glaube, dass Steuergerechtigkeit ist, dass jeder Euro, der unter bestimmten, unter gleichen Bedingungen erwirtschaftet worden ist, auch gleich besteuert wird. Das ist das große Versprechen eines gerechten Steuersystems. Und Herr Mittler hat total recht, wenn er sagt, dieses Versprechen wird überall gebrochen, wo man nur hinguckt im Steuersystem. Ich habe ganz großen Respekt vor der Arbeit von Finanzwende. Ich bin wirklich sehr, sehr beeindruckt. Ich glaube halt eben einfach nur, dass die Antworten am Ende da anzufangen, wo man was ins Fenster stellt, so eine große Reichtumsdebatte, dass die zu kurz greifen. Insofern bin ich ganz einverstanden mit dem, was Sie sagen, Herr Mittler. Ich glaube nur, dass man im Verfahren bei der Frage, wo fängt man an, was sind die richtigen Schritte, dass man da, also ich hätte es auch gerne eine Nummer kleiner erstmal.
Wie klein denn? Wo sollte man anfangen bei den Reformen? Was wäre Ihr erster Schritt?
Also ich glaube, wenn man sieht, dass das deutsche Steuersystem ist ein unfassbar komplexes Gebäude, das also überall Erker und Keller und Verstecke und lose Dielen und alles Mögliche hat. Es ist alles aber eben nicht gerecht. Derjenige, der oder diejenige, die sich auskennt oder die einen guten Steuerberater bezahlen kann, zahlt eklatant viel weniger als die anderen, die sich nicht auskennen oder niemanden bezahlen können, der sich auskennt. Und für mich wäre ein gerechtes Steuersystem eines, das wirklich zugänglich ist für jeden, der Steuern zahlt. Die meisten, das muss man ja auch sagen, die meisten wollen ja Steuern zahlen. Es sehen ja die meisten auch ein, dass man das Gemeinwesen mitfinanziert nach seiner Leistungsfähigkeit, nach seinem Vermögen, auch weil man sich darauf verlassen kann, dass man im Notfall eben von diesem Gemeinwesen auch unterhalten wird. Das ist ja ein großer Konsens, den es in Deutschland Gott sei Dank immer noch gibt. Ich glaube nur, dass dieser Konsens bröckelt, weil das Steuersystem in sich total korrupt und kaputt ist. Und anstatt eben jetzt zu sagen, wir reparieren da, wo korrupt und kaputt ist, zu sagen, dann satteln wir doch oben einfach noch was drauf. Das wird nicht weniger kaputt und korrupt sein, wenn es dann mal fertig ist. Also ich glaube, man muss woanders anfangen.
Also korrupt und kaputt und vor allen Dingen für viele nicht nachvollziehbar, dieses Steuersystem, oder? Also gehörte zu einer Steuergerechtigkeit nicht auch eine krasse Vereinfachung?
Ja, absolut. Ich meine, ich glaube halt ehrlich gesagt, das ist in Deutschland schwierig, weil Deutschland ein Land ist, wo jeder seinen Einzel- und seinen besonderen Fall auch besonders und einzeln gewürdigt sehen will. Und deshalb gibt es ja diese unfassbar komplizierten Steuererklärungsformulare, an denen eigentlich jeder verzweifelt, der sich darüber beugen muss. Auf der anderen Seite zu fragen, wo kann man vereinfachen und wo gibt es eben wirklich Missbrauch? Und den gibt es nicht nur bei den Superreichen, den gibt es ja schlimmerweise auch bei den Superarmen. Der größte Batzen, der dem deutschen Steuersystem entgeht, ist der durch Schwarzarbeit. Das sind 10% des Bruttoinlandsproduktes, was schwarz erwirtschaftet wird. Das muss man sich auch klar machen. Ich würde eben immer sagen, es gibt viele Menschen, die haben keine Wahl. Es gibt viele Menschen, die für die ist es schwierig, legal zu arbeiten. Aber trotzdem muss man eben einfach sehen, dass das System von unten wie von oben, wie aus der Mitte heraus eben nicht mehr gut funktioniert.
Wobei Schwarzarbeit eben oft auch einfach mal so als Kavaliersdelikt gesehen wird. Es ist aber Steuerhinterziehung.
Naja, ich meine, klar, in privaten Haushalten sieht man das immer gerne als Kavaliersdelikt und vielleicht ist es das ja auch. Aber man muss ja auch sehen, dass es wirklich organisierte, schlimme Schwarzarbeit gibt, wo Menschen systematisch ausgenutzt werden oder wo Menschen systematisch ausnutzen. Man muss ja, es gibt ja eben auch die Leute, die einen sehr für sich persönlich guten Mix aus Transfereinkommen und Schwarzarbeit haben und damit eben auch viel, viel besser fahren als Menschen, die ein kleines und geringes und mittleres Einkommen ordnungsgemäß und komplett versteuern. Also ich glaube, da gibt es auch beides, da muss man genau hingucken, aber es ist eben auch ein großes Thema.
Ein großes Thema ist die Wiedereinführung der Vermögenssteuer, die vor knapp 30 Jahren ausgesetzt wurde. Was würde die bringen, die Wiedereinführung?
Ja, da gibt es ja viele Rechnungen. Was der Ermittler hat es ausgerechnet. Aber ich glaube halt eben am Ende wird es viel weniger bringen als vermutet, weil eben diejenigen, die Vermögensteuer zahlen müssten, genau wissen, wie man sie umgeht. Und deshalb haben ja die meisten anderen Länder inzwischen, auch unsere Nachbarländer, die Vermögensteuer wieder abgeschafft.
Wie ist das bei Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern? Als wie gerecht oder ungerecht empfinden Sie unser Steuersystem? Was sollte geändert werden und welche Ideen haben Sie, um eine echte Reform anzustoßen? Rufen Sie uns an 0800 22 54 22 54 oder schicken Sie uns eine Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wir reden über Umverteilung und mehr Steuergerechtigkeit. Und dafür, Frau Weidenfeld, brauchen wir Fakten. Wie viel Vermögen ist in Deutschland in Umlauf?
Keine Ahnung, das weiß ich nicht.
Das heißt, man weiß gar nicht so genau, wo wie viel Geld sitzt, weil es keine amtliche Vermögensstatistik gibt.
Naja, es gibt eben Hilfsmittel. Es gibt zum Beispiel das sozialökonomische Panel des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, die eben sowas über Reichtum, Armut, Vermögen in Deutschland wissen. Aber bei diesen Vermögen, wie auch bei allen anderen Statistiken, werden die Allerreichsten immer abgeschnitten, weil das so wenige sind, dass man dann genau wüsste, der Eigentümer von Lidl hat so und so viel Vermögen oder der Eigentümer von Aldi Nord besitzt so und so viel. Und damit das nicht passiert, werden eben diese Vermögensstatistiken oben abgeschnitten.
Aber lässt sich denn sagen, ab welchem Einkommen man zum Beispiel in Deutschland als reich gilt?
Ja, das kann man ziemlich genau sagen. Also für einen Single gilt, wenn man ein Einkommen knapp unter 4.000 Euro hat, also 3.850, dann gilt man als reich. Dann kommt man in den Spitzensteuersatz und gilt als reich.
Das ist insofern interessant, als in der Zeit von dieser Woche eine Statistik aufgeführt wird, da ist ein Elternpaar mit 4 Kindern, das 4.000 Euro netto hat, als armutsgefährdet eingestuft.
Ja, das lässt sich auch erklären. Diese Armutsgefährdung, das ist eine ganz komplizierte Rechnung, die man macht. Man sagt halt eben, jemand, der weniger als 60% eines gewichteten mittleren Durchschnittseinkommens hat, der ist armutsgefährdet, also muss fürchten, arm zu werden oder zu verarmen. Und da sagt man, dass also die Grenze gilt oder war 2022, glaube ich, bei 3.400 Euro für ein Paar mit 2 Kindern.
Nun ist ja so, Herr Mittler, also inzwischen gilt jeder Fünfte in Deutschland als arm oder als armutsgefährdet. Aus welchen Gründen denn? Was spielt da alles rein?
Naja, die Armutsgefährdung hat viele Gründe. Wir beschäftigen uns ja vor allem mit den Finanzmärkten und den Banken. Und auch da ist auch im Kleinen spürbar, dass oft gerade die Ärmeren eher benachteiligt werden, als dass ihnen sozusagen Dinge besser gegeben werden. Alle kennen das wahrscheinlich, dass man versucht, ein Konto zu eröffnen und dann wird erstmal gesagt, ab so und so viel, wenn du da jeden Monat so und so viel drauf bekommst, dann bekommst du diese Konditionen und wenn es weniger ist, dann sind die Konditionen schlechter. Das ist so ein Klassiker. Aber das liegt natürlich vor allem auch einfach daran, dass wir insgesamt die Lasten unfair verteilen. Oxfam und das Netzwerk Steuergerechtigkeit haben gerade errechnet, dass der Mittelstand, also das sind jetzt vielleicht die Leute, die gerade so nicht mehr armutsgefährdet sind, die zahlen in Deutschland 43% Steuern, die Milliardäre nur 26%. Und da sind schon die Besteuerungen ihrer Unternehmen sozusagen mit drin. Wenn man nur das Privatvermögen nimmt, ist es sogar noch weniger. Das heißt, wir haben in Deutschland eine Schere Schere oder das Problem der Schere, die immer größer wird, vor allem, weil die ganz oben proportional zu wenig beitragen.
So, und die ganz oben, das wollen wir natürlich sofort in Anführungsstrichelchen setzen, damit das nicht so ein Bashing gibt. Wo sollte man anfangen mit den Reformen,
Herr Mittler? Naja. Also ich glaube nicht, dass ich da Anführungszeichen setzen würde, weil auch zu dem
ja,
Punkt,
dass... Ja, weil dieses ganz oben und ganz unten, das ist immer sofort so ein...
Naja, ich glaube, das ist in der Tat eine interessante Diskussion, die wir führen müssen, weil in der Tat ist es, glaube ich, so, dass die Polarisierung in unserer Gesellschaft genau auch mit dieser wahnsinnigen Ungleichheit von Vermögen zu tun hat. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass unser Vorschlag genau das aufnimmt, was vorhin vorgeschlagen wurde, nämlich, dass wir klein anfangen. Weil wir sagen, lass uns erstmal nur die 0,03% angucken. Das sind die Menschen, die über 20 Millionen erben. Und dann lass uns wenigstens dafür sorgen, dass die einen fairen Beitrag leisten. Und ich verstehe das Argument, dass sozusagen die Gefahr besteht, dass dann, wenn das Deutschland macht, die Leute woanders hingehen. Aber selbst wenn wir einfach nur das machen würden, was die Schweiz macht, und die Schweiz ist jetzt nicht bekannt dafür, dass sie sozusagen Milliardären das Leben schwer macht, aber selbst wenn wir nur das machen würden, würden wir über 70 Milliarden zusätzlich haben. Insofern, ich glaube, es ist möglich, klein anzufangen und trotzdem auch genau dieses Problem, dass viele das Gefühl haben, das System arbeitet nicht mehr für mich, was demokratiegefährdend ist. Und wie gesagt, wir haben es hier auch mit einer Frage, glauben wir an die Verfassung zu tun. Und ich glaube, es ist eben einfach nicht richtig zu sagen, naja, aber wenn wir das versuchen, werden die Leute, die das Geld haben, auch wieder Wege finden, es zu umgehen. Nein, wenn wir Rechtsstaat ernst meinen, dann müssen die Regeln für alle gelten, auch für Milliardäre. Das gilt bei Cum-Ex, beim Steuerraub, das gilt aber eben auch oder muss auch gelten bei der Erbschaftssteuer und den da im Moment vorhandenen Ausnahmen.
Herr Mittler, ich glaube, Sie müssen schon, und das müssen Sie auch dazu sagen, die Vermögensteuer ist ausgesetzt worden in Deutschland, nachdem das Bundesverfassungsgericht, das Sie jetzt als Kronzeuge anführen und sagen, die müssen jetzt mal urteilen und da muss jetzt mal Gerechtigkeit hergestellt werden, dass genau dieses Bundesverfassungsgericht geurteilt hat, dass die bis dahin geltenden Steuern verfassungswidrig waren, weil es eben nicht gelungen ist, Vermögen gleich zu besteuern. Man hat eben immer Immobilien anders gesehen, anders bewertet als andere, als anderes Vermögen. Man hat immer Unternehmensvermögen, also Substanz in Familienunternehmen, anders bewertet als Geldvermögen. Und da hat damals das Verfassungsgericht gesagt, das geht so nicht. Und daran krankt bis heute eine Wiedereinführung der Vermögensteuer, weil man eben nicht so richtig weiß, wie man das verfassungssicher machen soll. Und zweitens, das würde ich wirklich gerne sagen, Ich bin ganz einig mit Ihnen, dass es nicht gerecht ist, dass diejenigen, die der Steuer nicht ausweichen können, nämlich die kleinen, mittleren und auch sehr gut verdienenden Angestellten, deren Arbeitgeber sozusagen die Steuer- und Sozialabgaben gleich einbehält, dass die praktisch die Hauptlast bezahlen, während eben andere viel, viel weniger bezahlen. Aber meine Antwort wäre, wenn Sie da was ändern wollen, dann müssen Sie halt sagen, wir müssen die Kapitalertragssteuer endlich so anwenden, dass sie eben nicht als Abgeltungssteuer von 25% gilt, sondern dass sie mit dem individuellen Steuersatz gilt, weil das ist ja der Grund, weshalb Milliardäre am Ende bei 26% landen. Übrigens ganz, ganz einkommensschwache Haushalte, die sind bei 20%, weil die eben über die Mehrwertsteuer, über Versicherungssteuern, über Abgaben eben auch einen sehr, sehr großen Teil ihres dürftigen Einkommens dann wieder abführen müssen. Und wenn man sieht, dass eben der Unterschied zwischen ganz kleinen und sehr, sehr großen Einkommen so eklatant, so skandalös niedrig ist, da bin ich ganz bei Ihnen, dann ist es eben der Abgeltungssteuer geschuldet vor allem.
Mhm. Herr Mittler.
Da haben wir überhaupt keinen Konsens. Die Steuerprivilegien haben viele Ausformungen. Wir finden, dass diese Privilegierung der 0,03% besonders krass ist. Und deswegen haben wir darauf jetzt erstmal fokussiert. Aber wenn Sie auf finanzwende.de die Petition, die ich erwähnt habe, Steuerprivilegien kippen, sich anschauen, werden Sie genau auch finden, dass die Tatsache, dass Kapital viel zu wenig besteuert wird in diesem Land, auch einer der Punkte ist, die wir sagen, die müssen geändert werden. Und das gilt ja auch noch, da nicht nur sozusagen im direkten, da muss die Steuer geändert werden, sondern es muss halt natürlich auch das System geändert werden. Wir haben diese Woche Zahlen bekommen, dass Steuerfahnder bis zu 1 Million zusätzlich sozusagen uns bringen, wenn da eine neue Stelle besetzt ist. Und trotzdem haben wir viel zu wenige davon in diesem Land. Und auch dort ist es leider so, dass oft eben genau die Reichen weniger verfolgt werden, wenn man das jetzt so nennen will, als die kleinen Fische.
Wenn wir, Herr Mittler, genau, das Steuersystem ändern, müssen wir dann auch wieder über den berühmten Bierdeckel von Paul Kirchhoff nachdenken, also Pauschalsteuer, 25% Einsatzsteuer, Einheitssteuer?
Ich glaube, wir sind uns ja alle einig, dass ein einfacheres System sinnvoll ist. Allerdings ist, wie gesagt, unsere Überzeugung, dass wir es nicht erlauben dürfen, dass die ganz oben einfach weniger bezahlen oder die stärkeren Schultern nicht auch mehr bezahlen. Insofern, ein Einheitssystem ist nicht der Weg, den ich wählen würde, um alles zu vereinfachen, sondern wir brauchen schon ein System, was die Leistungsfähigkeit anerkennt, wie wir es auch in der Verfassung verankert haben.
Ich würde da entgegnen und antworten. Es kommt ja, es ist immer schwierig, finde ich, wenn man zur Polarisierung beiträgt, indem man irgendwie eine Gruppe ins Schaufenster stellt und sagt, das sind die wirklich schlimmen Verbrecher. Ich glaube, wenn man, der Bierdeckel, der ist ja selbst von denen einkassiert worden, die ihn damals erfunden haben und die ihn auch politisch vertreten haben. Aber es gab ein paar Jahre später, und das finde ich ist wirklich interessant, weil man da auch nochmal hingucken muss. Es gab 2013 von der Stiftung Marktwirtschaft initiiert, eine Arbeitsgemeinschaft Steuergesetzbuch. Die sind am Ende mit einem Steuergesetzbuch rausgekommen. Das hatte so 700 Seiten. Und das war schon radikal vereinfacht. Das war nur noch ein Drittel dessen, was man üblicherweise als Steuergesetzbuch zusammenfassen würde in Deutschland. Und dass man da viel Potenzial hat, auch jenseits des Bierdeckels, das ist, glaube ich, unbestritten. Und das zu nutzen und das zu heben, wäre wirklich wichtig und richtig. Aber eben jeder, der schon einmal diese Steuergerechtigkeits- und Steuervereinfachungsdebatten geführt hat, weiß, dass am Ende immer 1000 Argumente dagegen viel, viel wichtiger sind, auch im parlamentarischen Verfahren, als die 2, 3 wirklich guten und überzeugenden, die sagen würden, wir müssen das vereinfachen. Aber die Antwort dann zu sagen, weil wir das nicht können, weil wir nicht die politische Kraft haben, weil wir den Willen nicht aufbringen und weil wir die Durchsetzungskraft nicht haben im politischen Verfahren, deshalb setzen wir jetzt einfach nochmal eine neue Steuer obendrauf, das halte ich für ein echtes Armutszeugnis.
Die Frage, wie alle einen fairen Beitrag zum Gemeinwohl leisten können, beschäftigt uns heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur mit Ursula Weidenfeld und Daniel Mittler. Leider war unsere Telefonanlage bis gerade im Schlafmodus, aber jetzt müsste es klappen. Viele Hörerinnen und Hörer versuchen nämlich durchzukommen und ich glaube, bei Nikolaus Dick aus Freiburg wird es jetzt klappen. Guten Morgen, Herr Dick.
Ja, guten Morgen in die Runde.
Hallo, grüße Sie. Wie ist Ihr Beitrag zu unserer Sendung?
Was ich schon in dem Gespräch gesagt habe, ist einfach, dass die Steuer in Deutschland einfach unheimlich kompliziert ist. Und ich denke mal, dass eine Sendung nicht reichen wird, das Thema abzudecken. Aber ich habe vor langer Zeit in Zürich studiert und da gab es einen Wirtschaftswissenschaftler und der hat sich mit der Mikrosteuer beschäftigt. Mhm. Und die hat es mir unheimlich angetan, weil die quasi auf jeden elektronischen Zahlungsverkehr erhoben wird, egal wer diesen tätigt, ob wir mit der Bankkarte bezahlen oder eben die großen, ich sage es mal die großen in Anführungszeichen, Geldbeträge bewegen. Und da käme doch eine ganz ordentliche Menge an Steuern zusammen, die das Land einnehmen würde. Mhm. Und da war seine Idee, okay, mit diesem Geld, was man erwirtschaftet, über diese doch sehr kleine Besteuerung, ich glaube, das waren 0,01%, könnte man auf der anderen Seite beispielsweise Ausgaben für Schulen und im Sozialen und vor allem auch die Lohnsteuer senken. Und ich denke, das wäre mal ein Ansatzpunkt, weil man damit einerseits alle besteuern würde, aber in Anführungszeichen leiden würden quasi die, die wirklich viel Geld bewegen. Und das fände ich eigentlich schon eine relativ gerechte oder einen gerechten Ansatz.
Mikrosteuer, guter Ansatz. Herr Dick, ist für Sie auch die Vermögenssteuer in der Schweiz ein guter Ansatz? Denn die gibt es da ja. Herr Mittler hat uns eben ausgerechnet oder er hat zitiert, dass eine Vermögenssteuer nach Schweizer Modell Deutschland Mehreinnahmen von mehr als 70 Milliarden Euro brächten.
Ja, also
überzeugt,
ich meine,
Sie das auch?
Das würde mich auf jeden Fall überzeugen. Mhm. Das Problem ist nur, die Frage ist, wie kann man das umsetzen politisch? Und ich glaube, da spielen so viele Interessen rein in das deutsche Steuerrecht, dass das schwierig werden wird oder werden könnte. Und da frage ich mich, wäre dann die Mikrosteuer nicht ein leichterer Ansatz? Wobei da käme die Schwierigkeit der europäischen oder der weltweiten Steuergesetzgebung dazu, dass dann natürlich Unternehmen dann sich anders irgendwo ansiedeln. Das ist auch nicht einfach.
Frau Weidenfeld,
insgesamt ist es, glaube ich, in der ganzen Thematik schwierig, irgendwo Ansätze zu finden, die man auch umsetzen kann.
Frau Weidenfeld, wie schätzen Sie das ein? Hätte die Mikrosteuer Chancen bei uns?
Naja, wir diskutieren das ja im globalen Zusammenhang schon länger bei der Frage, und das war ja nach der Finanzkrise die ganz große Frage, wie kann man künftige Finanzkrisen vermeiden? Und da haben wir dann auch darüber diskutiert, ob man nicht auf jede Börsentransaktion so eine Mikrosteuer legen sollte, damit eben weniger gezockt wird. Ich bin mir, was das Einkommen angeht, ich habe mich jetzt mit dem Konzept selber noch nicht so intensiv beschäftigt, aber ich würde mal nur fragen, ist das fair, wenn man sieht, dass auch mittlere und kleinere Einkommenbezieher relativ viel elektronisch bezahlen? Also wenn man sich mal die 20- bis 30-Jährigen anguckt, die Studenten, die zahlen ja nichts mehr bar, sondern die zahlen alles elektronisch, und die würden dann auf jede auf jeden Kaffee, den sie kaufen, eine kleine Steuer bezahlen. Ich bin mir nicht sicher, ob das so zielgenau wäre. Sie haben schon recht, dass man das, Herr Dick, dass man das wahrscheinlich relativ leicht einziehen kann. Ob das am Ende zu mehr Gerechtigkeit führt, weiß ich nicht. Und dann ist ja eben immer noch die Frage, und das haben wir heute noch gar nicht besprochen, müssen wir aber, glaube ich, auch, die Frage, wozu ist es gut? Also wenn wir fragen, braucht das Gemeinwesen jetzt eine eklatant viel höhere Masse zur Umverteilung, oder brauchen wir einfach ein gerechteres System? Da wäre ich immer dabei zu sagen, wir brauchen ein gerechteres System. Wir müssen die Basis gar nicht so verbreitern, weil es ja schon unheimlich viel Steuern und Abgaben gibt. Wenn man sagt, man will die gerechter machen, da ist Mikrosteuer, das müsste man mal untersuchen, ob das wirklich dann am Ende in ihrer Verteilung über die einzelnen Einkommen und Vermögensklassen hinweg gerechter wäre. Meine Vermutung wäre, dass die Großvermögen gar nicht so viel einzelne Transaktionen machen, dass die dann viel, viel stärker belastet würden. Aber das ist auch nur eine Vermutung von mir und hat keine Evidenz.
Herr Mittler, zu Herrn Dick.
Also ja, ich würde kurz noch abschließend dazu sagen, weil ich muss nämlich leider jetzt auflegen, also ein wichtiger Punkt ist die Finanzkrise. Also es wird natürlich unglaublich gezockt, und am Ende waren das ja die Steuerzahler, die dafür aufkommen mussten. Richtig. Und ich denke, das ist schon ein relevanter Punkt. Und
absolut.
Was Sie sagten mit den Studenten, wir reden von 0,01%, und das kommt letzten Endes beim Kaffee nicht drauf auf eine große Summe an. Entscheidend ist aber, dass im Gegenzug zu dieser Erhebung der Mikrosteuer beispielsweise die Lohnsteuer eklatant gesenkt wird. Das ist natürlich ein wichtiger Beitrag, der dann auf der anderen Seite wieder geleistet werden muss, damit dort weniger von dem erarbeiteten Geld, was jeder tagtäglich arbeiten muss, weniger abgegeben werden muss.
Da
also das wäre dann ein entscheidender Punkt.
Ich würde nur einwenden, Herr Dick, dass bei jeder Steuer, die neu erhoben wurde, zuletzt die CO2-Steuer, versprochen wurde, die geben wir zurück. Und dass alles andere passiert, nur nicht, dass dieses Geld zurückgegeben wird.
Da haben Sie natürlich recht. Aber das wäre natürlich eng mit der Mikrosteuer verknüpft. Ansonsten wäre es nicht sinnlos, aber es wäre am Ziel vorbei.
Herr Dick, ich danke Ihnen sehr für diese Idee aus Freiburg. Mikrosteuer à la Schweiz. Danke, schönes Wochenende. Und wir bleiben in Freiburg, gehen allerdings zu Ursula Schneider. Guten Morgen, Frau Schneider.
Guten Morgen.
Was wünschen Sie sich oder welche Idee haben Sie für mehr Steuergerechtigkeit?
Also ich bin so ein bisschen bei diesem Thema System, das vorhin auch angesprochen wurde. Also ganz kurz zu mir, ich bin Rentnerin seit letztem November und ich weiß bis heute nicht, wie viel Steuer ich auf meine Rente zahle, auf meinen Zusatzverdienst und auf meine Betriebsrente. Mhm. Und ich konnte es auch bis jetzt noch nicht rausfinden, weil das Finanzamt mir gesagt hat, dass sie keine Beratungstätigkeit durchführen. Und jetzt mal von meinem persönlichen Fall abgesehen, finde ich, gehört zu einer Steuergerechtigkeit, muss auch eine Transparenz gehören, dass auch Menschen, die nicht affin sind für Finanzen und Zahlen und die ihr Leben lang, wie Sie vorhin auch gesagt haben, wo die Steuer automatisch vom Gehalt abgegangen ist, ich finde auch für uns, sag ich jetzt mal, fände ich es gerecht, wenn eine Finanzbehörde auch eine Beratung anbieten würde. Das war, also zum Beispiel, als ich meine Steuer beantragt habe, konnte ich zur Stadt Freiburg gehen. Die haben mit mir diesen ganzen komplizierten Antrag ausgefüllt. Die haben mir jeden Ratschlag gegeben, den ich gebraucht habe. Warum kann es eine Finanzbehörde nicht machen? Mhm. Ich finde, da fängt Gerechtigkeit an, dass jede Bürgerin und jeder Bürger weiß, wenn ich da eine Frage habe, dann kann ich mich ans Finanzamt wenden und muss nicht teures Geld bezahlen, damit mir irgendjemand anderes das macht. Da fängt für mich Gerechtigkeit an.
Frau Schneider, ich kann Ihnen versichern, dass Daniel Mittler die ganze Zeit genickt hat vom Verein Finanzwende. Herr Mittler.
Naja, genau. Genickt habe ich vor allem zu dem Punkt, dass es eben einfach sein muss, dass man die Informationen zu bekommt. Und genauso wie das System eigentlich einfacher sein sollte. Und dass man sich vor allem sicher sein sollte, dass die Beratung eine unabhängige Beratung ist, die sozusagen am Einzelfall orientiert ist und nicht Interessen geleitet. Und das ist eben in der Tat das Problem. Öffentlich findet es nicht statt. Und die Beratung, die wir von Finanzakteuren bekommen, also die Versicherung, die hinter ihrer betrieblichen Altersvorsorge steckt etc., die ist eben nicht unabhängig, sondern die ist interessengeleitet. Und das ist ein fundamentales Problem unseres Systems, weswegen wir eben auch generell bei Finanzdienstleistungen sagen, wir brauchen ein Provisionsverbot, wir brauchen ein anderes System, vielleicht ähnlich dem, wie wir es aus dem juristischen Auseinandersetzungen kennen, dass nämlich sozusagen festgelegt wird, so und diese Art von Beratung kostet so und so viel und wer das nicht leisten kann, da wird es eben übernommen. Diese Art von System halten wir für gerechter und vor allem eben ist der Punkt, den Sie machen, richtig. Wir brauchen eine unabhängige Beratung, wir brauchen Finanzinformationen, auf die sich Bürgerinnen und Bürger verlassen können und die haben wir momentan nicht.
Berät Ihr Verein Finanzwende unabhängig?
Oder? Wie gesagt, wir sehen uns als die politisch dafür kämpfen, dass sowas möglich gemacht wird.
Und Sie verweisen dann aber an die Verbraucherzentralen.
Die Einzelfälle beraten, genau.
Und warum sind die Finanzämter nicht in der Lage dazu, weil sie sagen, wir schaffen das nicht? Das war ja auch die Frage von Ursula
Gottes
Schneider.
Willen. Das ist, ich würde sagen, es ist nicht die Aufgabe der Finanzämter. Ehrlich, also.
Die Rechtslage ist auch ganz eindeutig, dass es das nicht ist, wenn ich das richtig verstehe. Aber Sie wissen
Frau Weidenfeld.
Naja, also ich wollte nur sagen, es ist nicht die Aufgabe von Finanzämtern, Steuerpflichtige zu beraten, wie sie ihr Steueraufkommen optimiert. Ich glaube, dass man da schon sehr genau hinschauen muss, dass man die Zuständigkeiten und die Verantwortlichkeiten trennt. Ich bin sofort dabei, wenn es darum geht, man müsste oder es soll eine unabhängige barrierearmen Zugang zu Steuerberatung geben. Und das, was wir da heute haben, ist sicherlich weder barrierearm noch zugangsfreundlich noch preiswert, aber dass man den Finanzämtern sagt, jetzt erklärt doch mal bitte im Einzelfall, wie man die Steuererklärung optimieren kann, das halte ich für schwierig.
Frau Schneider, hilft Ihnen der Hinweis auf die Verbraucherzentrale?
Ja, ich war auch schon bei der Verbraucherzentrale. Mir ging es wirklich um den Punkt, den Punkt zu machen, dass es einfacher sein sollte für einfache Leute, die auch Steuern zahlen wollen, weil das haben Sie ja vorhin auch gesagt. Ich will ja auch Steuern zahlen und die meisten anderen wollen auch Steuern zahlen. Aber ich kann das auch verstehen, wenn man sagt, es ist nicht die Aufgabe des Finanzamtes, da zu beraten. Aber das ist so ein, wie soll ich sagen, das ist so ein bisschen auch so ein Totschlagargument auf Behörden oder so, ja, das ist nicht unsere Aufgabe, das ist nicht unsere Aufgabe. Man kann es sicher vielleicht zur Aufgabe machen oder überlegen, wie können wir diese Aufgabe wahrnehmen, eben für die Bürger und Bürgerinnen, die nicht vorhaben, Steuern zu hinterziehen, sondern die einfach Steuern zahlen wollen, aber für die der Weg so kompliziert ist.
Frau Weidenfeld, dazu noch ein abschließendes.
Ja, gerne noch einen Satz. Ich glaube, dass es in dem Fall jetzt nicht um Faulheit oder um so diesen Behördenschach geht, dass man der Nächste ist zuständig, sondern dass es einfach um eine Frage geht, wie man in einem politischen System die Verantwortlichkeit so trennt, dass sie am Ende für jeden transparent, einsichtig und auch ehrlich gesagt einklagbar ist. Und wenn derselbe Finanzbeamte, der mir meinen Steuerbescheid ausstellt, mich vorher beraten hat und der mich möglicherweise falsch beraten hat oder was auch immer, ich glaube, dass da eben einfach die Institutionen so durcheinander gehen, dass das nicht gut gehen könnte. Dass eine einfache und vernünftige Beratung da sein soll, da bin ich ganz einig mit Ihnen, Frau Schneider.
Frau Schneider, Dankeschön für den Anruf aus.
Ja, danke Ihnen und eine gute Diskussion noch.
Dankeschön. Ein schönes Wochenende. Danke, dass Sie dazu beigetragen haben. Ich würde gerne, Frau Weidenfeld, Herr Mittler, noch mal kurz über diesen Punkt sprechen. Wir wollen alle Steuern zahlen. Das hat ja auch Frau Schneider gerade wieder gesagt. Sind Sie sich da so sicher? Also es ducken sich ja nicht nur vermögende Menschen weg, wenn es darum geht, Steuern zu zahlen, sondern es gibt ja immer diese ganz legalen Steuertricks, wie das in den Ratgebern immer so schön heißt. Und die wenden ja auch die an, die wenig haben. Ist uns wirklich allen bewusst, dass wir der Staat sind, also dass den wir da um Steuereinnahmen bringen und dass wir also mit dafür sorgen, dass die Infrastruktur möglicherweise den Bach runtergeht? Kaputte Straßen, marode Schulen, weniger Krankenhäuser?
Soll ich anfangen?
Ja, gerne.
Ich glaube, dass erstens diese Grundannahme, wir bringen den Staat um etwas, die ist falsch. Wir bringen den Staat um nichts. Wenn man die Möglichkeiten, die das Steuerrecht einräumt, nutzt und nutzen kann, dann tut man das natürlich legal und dann gibt es da, finde ich, keinen moralischen Zeigefinger, der sagen soll, lass das mal hübsch bleiben. Was man nicht machen darf, ist Steuern zu hinterziehen, Steuern illegal zu umgehen. Ich glaube, dass die Frage, was steht dem Gemeinwesen zu, das ist ja völlig unbestritten. Die Steuern, die es gibt, die müssen bezahlt werden. Ich glaube aber, dass es eben auch in ganz vielen, und das gerade bei Frau Schneider ist mir das aufgefallen, als sie sagte, ich weiß ja gar nicht, was ich bei mir steuerpflichtig ist, bei der Rente, bei der Betriebsrente, bei meinem Einkommen. Und wenn man eben weiß, dass Renten, früher hat man seine Rentenbeiträge vom versteuerten Einkommen bezahlt und dann waren hinterher die Renten steuerfrei. Das ist jetzt ganz grob vereinfacht. Heute darf man große Teile seiner Altersvorsorge schon vorher von der Steuer abziehen und dafür zahlt man hinterher Steuern auf die Rente. Das vergisst man aber im Laufe der Zeit. Und jetzt gibt es eben unheimlich viele Rentner, die sagen, ich sehe doch gar nicht ein, warum soll ich auf meine kleine Rente noch Steuern bezahlen müssen? Und die haben das Gefühl, sie werden ungerecht und falsch behandelt und ungerecht und falsch beraten. Dass man mit einem einfacheren Steuersystem und auch klareren Rechnungen und das auch eben immer wieder kommunizieren, das, was ihr heute an Steuern bezahlt, habt ihr früher eben einsparen können und nicht bezahlen müssen, dass man das viel einfacher und klarer machen könnte und klar machen müsste, ist, glaube ich, wichtig. Dass die meisten Steuern bezahlen wollen, ist, glaube ich, wirklich so. Die Frage ist eben immer, wenn man auf der anderen Seite dann sich fragt, was machen die denn mit meinen Steuern? Wer wird subventioniert? Mhm. Wer bekommt das Geld? Wie unsinnig ist diese Straße oder diese Elektrotrasse im Vergleich zu meinem Anliegen, was ich viel wichtiger fände, Naturschutz oder Elektromobilität oder was auch immer? Dann fängt man eben an zu zweifeln und sowas untergräbt eben auch. Also ich glaube, die viele Möglichkeiten im Steuersystem und eben viele sinnlose Ausgaben des Staates untergraben eben Steuermoral. Und da sind wir im Moment und darüber reden wir.
Wir reden auch mit Harald Müller in Krefeld. Schönen guten Morgen, Herr Müller.
Ja, guten Morgen in die Runde. Das Thema scheint ja wirklich unter den Nägeln zu brennen, wie ich Ihrer Kollegin schon gesagt habe. Ich wollte auf zwei Punkte eingehen. Erstmal Riester und auch Beratungsgebühren bei Banken, Sparkassen. Ich habe mir weder vom Staat irgendwelche Riester-Verträge aufdrücken lassen, mich davon einlullen lassen, was dabei rauskommt, wie schön, welche neue tolle neue Welt dadurch entsteht und auch die Beratung bei den Sparkassen, Banken, die lasse ich außen vor. Ich informiere mich selber. Aber mein Beitrag zu dem Thema, es wurde auch schon angesprochen, die Kapitalertragssteuer von 25%. Die Vereinfachung wäre doch, man setzt bei der Kapitalertragssteuer, die jeder zahlen muss, auf Dividenden, auf Zinsen und so weiter, auf den Spitzensteuersatz hochzusetzen. Dadurch hätte jeder, der einen geringeren Steuersatz hat, hallo?
Ja, wir hören Ihnen zu.
Der einen geringeren Steuersatz hat, auf dem Antrag Kapital, den er abgibt, ankreuzt, mein persönlicher Steuersatz, das wird runtergesetzt und die einen hohen Steuersatz ohnehin haben, aufgrund ihres hohen Einkommens, zahlen eben die 43% oder 44%. Das wäre die einfachste Sache. So kann sich keiner mit den 25% rausreden und damit ein schönes Leben machen. Nein, der zahlt seinen regulären Steuersatz, den Spitzensteuersatz, wenn er so besteuert wird. Mhm. Und der niedrigeres Einkommen hat, vielleicht nur 20 oder 18% Einkommensteuer zahlt oder Lohnsteuer, der wird eben dann geringer besteuert und kriegt einen Teil über die Steuer zurück. Das ist das Einfachste.
Herr Mittler, was halten Sie von Herrn Müllers Vorschlag? Danke, Herr Müller.
Er setzt auf jeden Fall das Prinzip dass die starken Schultern mehr tragen sollen, besser um als das existierende System. Und ich glaube, das ist eben aber auch genau der Punkt, dass die Gefahr besteht, dass auch dieser Vorschlag, obwohl er erstmal, wenn Sie es jetzt so im Radio beschreiben, total einfach und logisch erscheint, er würde halt auf das Schärfste bekämpft werden von der Lobby des großen Geldes. Und wir hatten das vorhin mit der Mikrosteuer. Daraufhin hat Frau Weidenfeld zu Recht auf die Finanztransaktionssteuerdiskussion verwiesen. Das sind alles eigentlich total einfache und auch in ihrer Höhe kleine Veränderungen, die die Lobby des großen Geldes aber aufs Entschiedenste bekämpft. Und zum Beispiel bei der Finanztransaktionssteuer haben wir die Situation, dass sich unser momentaner Bundeskanzler, als er noch Finanzminister war, dafür feiern ließ, dass diese Einführung jetzt endlich kommt, europaweit geeinigt etc. Wir haben sie bis heute nicht, weil auch diese kleinen Schritte von der Lobby des großen Geldes massiv bekämpft werden. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass wir genau solche einfachen Vorschläge weitermachen, weil wie gesagt, ich akzeptiere auch nicht, dass wir akzeptieren müssen, dass weil die Lobby des großen Geldes in der Vergangenheit immer Erfolg hatte, wir deswegen aufgeben müssen, weil ja, ich glaube, die meisten Menschen wollen Steuern zahlen. Laut Umfragen sind fast drei Viertel von uns, also 74%, sind ganz klar dafür, dass die über 20 Millionen erben, dass die viel höhere Steuern zahlen müssen. Und um wieder Vertrauen ins System zu schaffen, müssen wir es endlich hinbekommen, dass Politikerinnen und Politiker den Mut haben, hier auch dem Willen der Bürgerinnen und Bürger zu folgen.
Wenn wir wollen, dass es uns in Deutschland auch in den nächsten Jahrzehnten so gut geht wie jetzt, dann müssen wir uns etwas einfallen lassen, denn die Zahl der von Armut gefährdeten Menschen im Land wächst. Demgegenüber, so die neuesten Berechnungen, werden bis zum Jahr 2027, also noch 3 Jahre, jedes Jahr 400 Milliarden Euro vererbt werden, von denen nur wenige der Allgemeinheit zugutekommen, weil der Steuersatz relativ niedrig liegt. Wie niedrig der genau liegt, das werden wir noch besprechen. Was also tun? Wir müssen die Erbschaftssteuer reformieren, sagt Daniel Mittler von der Bürgerbewegung Finanzwende. Wir müssen nicht die Reichen ärmer machen, sondern den Besitzlosen helfen, Vermögen aufzubauen, sagt die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld. Und was sagen Sie? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder schicken Sie uns eine Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Herr Mittler, wie sieht das aus mit dem Steuersatz auf Erbschaften? Bei wie viel Prozent liegt der? Das ist ja mit den Zahlen immer so eine Sache, haben wir schon herausgefunden.
Genau. Und es kommt eben leider auch genau darauf an, wie viel man denn eigentlich erbt. Und die Realität ist, dass in Deutschland es im Moment im Durchschnitt so läuft, dass wenn du mehr erbst, du weniger Steuern bezahlst. Zum Beispiel die Zahlen von 2011 bis 2020, da ist dann der Steuersatz auf Erben über 20 Millionen 2,8%. Und auf die da drunter sind, 9%. Das ist natürlich absurd, weil damit genau die, die am meisten haben, die Milliardäre dieses Landes, die oberen 0,03%, die zahlen weniger als die vielleicht, keine Ahnung, 60.000 Euro erben.
Womit haben die Milliardäre ihr Vermögen gemacht?
Naja, in Deutschland ist es so, dass mittlerweile über die Hälfte des Vermögens vererbt ist. Und wir sind da eindeutig, das haben Sie ja auch gerade schon selber gesagt, dieser Trend nimmt zu. Und wir entwickeln uns dahin, dass eben zunehmend Reichtum in diesem Land nicht mehr auf Leistung beruht, sondern auf Geburt. Und deswegen müssen wir uns diesem Thema auch annehmen. Deswegen ist es auch gerade für Menschen, die sagen, Leistung muss sich lohnen, so wichtig, dass wir die Ausnahmen für die Allerreichsten bei der Erbschaftssteuer angehen. Weil das hat nichts mit Neid, sondern das hat ganz viel mit Leistungsprinzip zu tun. Wir arbeiten ja auch zusammen mit Tax Me Now. Das sind Menschen, die selber sehr reich sind, die aber trotzdem verstanden haben, wir als Gesellschaft brauchen eine bessere Besteuerung gerade dieser Vermögen, weil wir sind erstens dazu verpflichtet, einen Beitrag zu leisten, aber auch, weil es eben diese Schere nicht geben darf.
Frau Weidenfeld, was fällt denn alles unter Vermögen?
Naja, das ist das große Problem und das ist auch bei der Erbschaftssteuer das große Problem und das sind auch die großen Ausnahmen, die gemacht werden. Wenn man nämlich ein Unternehmen vererbt, dann gibt es riesige Ausnahmen im Erbschaftssteuerrecht, weil man davon ausgeht, dass diejenigen, die das Unternehmen erben, weiter in diesem Unternehmen arbeiten, den Wert dieses Unternehmens mehren, die Arbeitsplätze sicherer machen. Und deshalb sind eben diese Ausnahmen auch immer an den Erhalt von Arbeitsplätzen gebunden. Man kann da trefflich drüber streiten, ob das vernünftig ist oder nicht. Man, glaube ich, muss nur sagen, diese Kultur und die Tradition von Familienunternehmen, die wir in Deutschland haben, hat halt eben viel damit zu tun, dass es eine Kontinuität im Eigentum gibt. Und zwar egal, ob das jetzt Familienunternehmer sind, die selber aktiv im Unternehmen arbeiten und wirtschaften oder ob es wie eben, und das sind ja mit die reichsten Personen in Deutschland, die Familie Quandt ist, die bei BMW einen sehr, sehr großen Anteil der Aktien hält und den aber als Ankeraktionär auch stabil hält. Das hat Funktionen, das nutzt vielen Unternehmen. Und man kann natürlich sagen, man möchte das ganz anders haben. Man möchte das eben haben wie in den USA oder in England, dass Unternehmen viel, viel schneller ihre Besitzer und ihre Eigentümer wechseln. Dann kann man das so machen mit der Erbschaftssteuer und der Vermögensteuer. Ich bin da auch gar nicht verbohrt oder ideologisch festgelegt. Ich finde, man kann zu Recht über hohe Erbschaft und auch über Vermögenssteuern reden. Man muss dann eben nur auf der anderen Seite über sehr, sehr niedrige Einkommensteuern reden. Und man muss, glaube ich, eben sehr, sehr genau hinschauen, welche Strukturen man möglicherweise zerschlägt, die man nicht zerschlagen will und die man auch nicht zerschlagen sollte.
Wäre das denn der Blick in die USA? Niedrige Einkommensteuer für alle, aber hohe Erbschaftssteuer?
Ja klar, ich meine, das kann man machen und man sieht eben auch, welche Folgen das hat. Man sieht eben, dass Vermögen sehr, sehr schnell sich bildet, auch sehr schnell wieder sich umorientiert und woanders hin orientiert. Die ganz großen Stiftungen der USA haben eben auch ihren Ursprung in der hohen Erbschaftsbesteuerung. Wenn man das gerne haben möchte und wenn es dafür eine Mehrheit gibt, habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber das heißt halt eben, die Einkommensteuern sind wirklich entsprechend niedrig. Und auch da gibt es ja in Deutschland große Gerechtigkeitsdebatten, große auch ideologische Debatten um die Frage, wie hoch soll der Spitzensteuersatz sein, wer soll ihn bezahlen müssen und wie viel Bürger will man eben möglicherweise dann auch entlasten. Also das muss man dann auch aushalten können. Burkhard, aber ich habe da kein Problem.
Ja, Herr Mittler.
Also ich möchte ganz kurz auf zwei Punkte eingehen. Erstens, absolut, es ist eine Stärke von Deutschland, dass wir realwirtschaftliche Betriebe haben und dort auch viel Vermögen drin setzt. Wir Bürger als Bürgerbewegung Finanzwende sehen uns als Menschen an der Seite der Realwirtschaft und wollen eben genau verhindern, dass die Finanzwirtschaft sozusagen die Realwirtschaft ausplündert oder ihr eben nicht vernünftig dient. Das ist genau unser Ziel, dass die Finanzwirtschaft der Realwirtschaft dient.
Insofern, also Sie stehen an der Seite der Unternehmer.
Insofern möchte ich nicht missverstanden werden, dass der Vorschlag, den wir machen, sozusagen das gefährden soll. Die Gefährdung ist nur nicht real, weil erstens gibt es kein einziges Beispiel, wo eine Erbschaftssteuer Arbeitsplätze gefährdet hat. Das sieht auch der wissenschaftliche Beirat des Finanzministeriums so. Also es gibt keine historische und es gibt mittlerweile sogar ganz klar wirtschaftsnahe Analysen, die nahelegen, dass wir ein Problem bekommen, wenn Betriebe zu stark in die Hand der Erbinnen und Erben fallen und eben genau diese Führungsentscheidung zu stark auf der Geburt beruht und nicht auf Leistung. Mhm. Das heißt, auch wenn man möchte, dass Betriebe Erfolg haben, dass sie vernünftig geführt werden, dass sie damit dann auch wieder die Grundlage für unseren Wohlstand in die Zukunft schaffen, dann kann man eigentlich nicht wirklich dafür sein, dass genau diese Vermögen geschont werden bei der Erbschaftssteuer. Und es natürlich gibt es Wege, dass man das so machen kann, dass es eben nicht betriebsgefährdend ist. Man kann das über Zeit strecken etc. Das ist im Steuersystem auch völlig normal, dass man Sachen so regelt, dass sie nicht zum Problem werden. Und natürlich sind wir dafür, dass das auch in diesem Falle ist. Aber es kann nicht sein, dass die Reichsten eine derart große Ausnahme bekommen.
Ich würde gerne Cornelia Wrobel mit in unsere Runde reinnehmen. Sie ruft uns an aus Berlin. Guten Morgen, Frau Wrobel.
Ja, guten Morgen. Hier spricht Wrobel.
Grüße Sie.
Ja.
Was möchten Sie uns
sagen?
Sagen Sie uns bitte Ihr Anliegen.
Ich bin seit 3 Jahren in Rente und habe mich dann in dem Rahmen auch sehr viel damit beschäftigt. Ich wusste immer, dass ich keine hohe Rente habe. Es war aber okay. Aber mein Thema heute ist eigentlich, das haben wir gerade herausgearbeitet, dass ich eben für meine nicht ganz niedrige, aber auch nicht sehr hohe Rente noch Steuern bezahle, dass ich für die Ersparnisse, die ich im Laufe meines Arbeitslebens angesammelt habe, Steuern bezahle. Habe ich auch nicht gut gerechnet, ist auch meine Verantwortung, aber so ist es. Dass ich aber im Vergleich dazu 2 Freundespaare habe, die beide in den letzten Jahren geerbt haben, die beide in ihrem Leben nicht steuerpflichtig gearbeitet haben, also nicht angestellt gearbeitet haben, insofern jetzt ein Jahreseinkommen unter 22.000 Euro haben und damit 0 Steuern bezahlen. Mhm. Und selbst für die Ersparnisse, die sie haben, noch unter dem Jahreseinkommen als Paar liegen und damit auch für Ersparnisse, für die ich jetzt 25% bezahle, keine Steuern bezahlen. Und das finde ich wirklich schräg.
Frau Wobel, wir werden da sofort drauf eingehen. Zu Ihrem Anliegen passt wunderbar die Mail von Thea Oelert, die schreibt, man sollte sich vielleicht einmal in anderen Ländern umschauen, wie die das machen, Schweden, Niederlande, Schweiz. Die Menschen, die täglich zur Arbeit gehen, ihre Einkünfte transparent sind und somit alles aus ihnen herausgeholt wird, das sind die Menschen, die zu denen Sie und Frau Oelert gehören. Und Frau Oelert schreibt, ja, ich bin darüber seit Jahren sehr verärgert. Ich selbst habe als Angestellte 40 Jahre Vollzeit gearbeitet, viel Steuern als Single bezahlt, habe mir eine Rente von ca. 2.000 Euro erarbeitet. Die Betonung liegt auf Erarbeitung und muss mir jetzt jeden Monat etwa 200 Euro zur Seite legen, nicht für Kinder und Enkel, sondern für das Finanzamt. Wer spricht denn da von Gerechtigkeit? Frau Weidenfeld, da sind wir bei der Rentenbesteuerung, große Debatte, die nachgelagerte Besteuerung. Was sagen Sie, Frau Wrobel und Frau Oelert?
Ja, ich kann das gut verstehen. Ich kann diesen Ärger gut verstehen. Ich glaube auch, dass genau dieses sich vergleichen mit den Nachbarn, mit den Freunden, mit vielleicht auch Verwandten, die keine Steuern bezahlen oder die trickreich Steuern vermeiden und vermieden haben, dass einen das ärgert, dass das schmerzt und dass einen das auch an der grundsätzlichen Gerechtigkeit des Steuersystems zweifeln lässt. Das ist das, was wir am Anfang besprochen haben, als wir über ein einfacheres und gerechteres Steuersystem im Ganzen, also mit einem weniger komplexes Steuersystem gefordert haben. Bei der Rente, da bin ich ein bisschen anderer Ansicht. Wir haben die ganz große Rentendebatte gehabt, schon vor Riester und auch mit Riester, mit Walter Riester, dem damaligen Arbeits- und Sozialminister. Und die Frage, was ist fair, wenn ich meine Vorsorgebeiträge, also meine Rentenbeiträge, die ich für die Rentenversicherung zahle, aber auch für meine private Altersvorsorge, wenn ich die während meines Erwerbslebens versteuere, also wenn ich die Beiträge von versteuertem Einkommen abführe, oder wenn ich das steuerfrei machen kann, also wenn ich da praktisch von der Steuer entlastet bin und dann hinterher die nachgelagerte Besteuerung in Kauf nehme, nämlich die Besteuer meiner Rente. Damals haben alle argumentiert, und ich war da auch dabei, ich fand das auch richtig, dass normalerweise ja im Erwerbsleben erstens die Steuerlast höher ist als im Rentnerdasein später, dass man also auch richtig profitiert, wenn man aus nicht versteuertem Einkommen sparen darf und dann hinterher die Erträge versteuert, weil man einfach zu einem niedrigeren Steuersatz dann veranlagt wird. Und zweitens hat man damals, fand ich, auch richtigerweise berücksichtigt, dass Menschen im Erwerbsleben ja noch sehr, sehr viele andere Anforderungen an ihr Einkommen haben. Also nicht nur die Steuer, sondern eben auch Kinderangehörige, die man mitversorgt, möglicherweise die Hypothek für ein Haus oder für eine Wohnung, Autos, die man kaufen muss, damit man zur Arbeit kommt und Ähnliches. Und da hat man dann eben gesagt, das ist dann im späteren Alter nicht mehr so stark und deshalb kann man es besser später machen. Ich sehe jetzt schon, dass viele, vor allem da, wo so ein mittleres Rentenniveau ist und wenig Erträge aus privater Vorsorge, dass viele da massiv leiden. Ich glaube aber, dass der Gedanke dahinter nach wie vor der richtige ist. Man sollte seine Vorsorge aus nicht versteuertem Einkommen machen dürfen und dann eben hinterher die Steuer in Kauf nehmen müssen.
Frau Wrobel.
Ja, aber es geht ein bisschen an meinem Thema vorbei. Also ich finde zum Beispiel, diese beiden Paare können ja nur von so wenig Jahreseinkommen leben, weil sie im Eigentum leben. So, das heißt, die bezahlen keine Steuern, weil sie
Eigentum haben und weil sie keine Miete bezahlen müssen. Ich muss 800 Euro Miete im Monat bezahlen. Und dann fände ich zum Beispiel gerecht, wenn dann bei jedem Bürger ein bestimmter Mietanteil abgerechnet würde von seiner Rente, von seinem Einkommen und danach die Besteuerung stattfindet. Weil so werden die ja nochmal wieder begünstigt. Das ist mein Thema dabei. Mir geht es wirklich mehr um diesen Gerechtigkeitsaspekt.
Ich glaube nur, dass man nicht jede individuelle Lebensentscheidung, also Sie haben ich verstehe Ihren Ärger vollkommen. Ich glaube nur, dass man nicht jede individuelle Lebensentscheidung am Ende steuerrechtlich abbilden kann. Und die Frage eben, wohne ich im Eigentum, wohne ich zur Miete, habe ich möglicherweise in einer tollen Lage gekauft und habe jetzt ein Vermögen mit meiner Zwei-Zimmer-Wohnung bekommen, das kann man, glaube ich, nicht weder antizipieren im Steuerrecht, noch kann man es hinterher gut glätten.
Okay, aber Sie haben ja selber gerade gesagt, wie viel Erbschaft auf uns zukommt in den nächsten Jahren. Und ich finde schon, dass die Erbschaftssteuer nicht korrekt und nicht gerecht ist.
Bin ich total dabei. Ich finde, man kann sehr, sehr gut über hohe Erbschaftssteuern reden. Aber auch da, wenn man über hohe Erbschaftssteuern redet, muss man auch über niedrige Einkommensteuern reden. Und das ist, diese Bereitschaft vermisse ich in der aktuellen und auch in der Vorgängerregierung total. Nicht? Also man kann ja nicht sagen, das Gemeinwesen hat permanent Geldnot, weil der Staat so super gut mit dem Geld umgeht, sondern man könnte ja auch sagen, es wäre ja auch mal eine Aufgabenkritik nötig und wichtig, dass man eben guckt, was geben wir denn in die Umverteilung und wie effizient und wie gut wird umverteilt. Und das würde für mich immer am Anfang stehen, bevor ich anfangen würde, eine große Steuerdebatte zu führen. Aber wenn man eine Steuerdebatte führen will, dann muss man sie eben auch so führen, dass man weiß, wenn man Einkommen und Vermögen hoch besteuert, muss eben auf der anderen Seite stehen ein niedrigerer Einkommensteuersatz. Und wie gesagt, auch das muss man dann aushalten.
Frau Wobel, vielen Dank für den Anruf aus Berlin.
Ja. Vielen Dank.
Ich würde Ihren Aspekt auch gerne weiterdrehen mit Hilfe der Mail von Burkhard Walesch. Er fragt, was spräche gegen eine ausnahmslos einheitliche Besteuerung aller Einkünfte, einschließlich Erbschaften, Kapitalerträge etc. Eine Progression bleibt sinnvoll. Ich denke an einen Steuersatz von 20-50% des Jahreseinkommens. Vorteile: alle Einkünfte würden gleich behandelt. Die Besteuerung wäre durch fehlende Ausnahmen maximal einfach und transparent. Frau Weidenfeld, klingt gut, ruft aber nach Fußnoten ihrerseits.
Ja, es klingt ein bisschen nach Bierdeckel. Ich habe da auch gar nichts dagegen. Ich glaube nur, man muss eben einfach sehen, es gibt schon ein paar unterschiedliche Einkommenarten und die muss man auch unterschiedlich angucken. Und das, also wenn man eben überlegt, was unterscheidet Selbstständige von Nicht-Selbstständigen? Nicht-Selbstständige, da haben wir eben schon drüber gesprochen, die müssen sehr, sehr große Teile ihres Einkommens, werden sofort versteuert und sofort eben auch mit Sozialabgaben belastet. Aber bei Selbstständigen müsste man ja dann eben diese Sozialabgabenbelastung, die Aufwendungen für Gesundheit, für Rente, für Alter, für Pflege, die müsste man ja steuerlich anders behandeln, weil eben die Selbstständigen eben das nicht automatisch mit dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmeranteil bezahlen. Ich glaube auch, dass man Finanzkapital anders besteuern muss und soll. Und ich glaube, dass man Aufwendungen für die Zukunftssicherung, darüber haben wir ja eben bei der nachgelagerten Besteuerung der Rente gesprochen, dass es also doch vier Einkommenarten gibt, die man unterscheiden muss, weil sie zu unterschiedlichen Zwecken, also aus unterschiedlichen Quellen kommen und weil sie unterschiedlichen Zwecken dienen. Und weil wir, wie ja Mittler und ich ja eben konsensual festgestellt haben, ja auch gerne möchten, dass eben Unternehmen Unternehmen bleiben können und Arbeitsplätze sicher machen können. Da muss man, glaube ich, eben schon hingehen und leichte Unterscheidungen machen. Aber insgesamt bin ich ganz, ganz bei Ihnen, dass wir zu viele Unterscheidungen haben, zu viele Ausnahmen, zu viele unterschiedliche Wünsche an die Frage, wie geht man mit bestimmten Arten von Einkommen um und das belohnt man dann steuerlich oder bestraft es steuerlich, das halte ich wie Sie für total falsch.
Thomas Schöpel wartet auf uns in Kiel. Guten Morgen, Herr Schöpel.
Ja, guten Morgen. Mein Punkt berührt indirekt, glaube ich, die Frage. Ich rede mal in Ich-Form. Wenn ich ein Haus baue, dann kann ich das über AFA abschreiben. Wenn ich verkaufe, dann kann der Nächste wieder abschreiben. Wenn er verkauft, kann der Nächste auch wieder abschreiben. Das heißt, die Abschreibungsmöglichkeiten führen dazu, dass Immobilien immer teurer werden im Kauf und Verkauf. Ich finde, dass Immobilien nur einmal, höchstens zweimal abgeschrieben werden dürften. Und wenn ich dann ein Haus kaufe oder eine Wohnung kaufe, die schon abgeschrieben war, dass ich die nicht mehr abschreiben darf mit den entsprechenden Absätzen. Das würde langfristig sich gewaltig auf die Miethöhen auswirken und tut es ja auch de facto. Dieses Recht ist seit Jahrzehnten, glaube ich, Recht in Deutschland.
Herr Mittler hat mit dem Kopf geschüttelt. War das das Zeichen dafür, Herr Mittler, dass Sie mir sagen wollten, davon habe ich keine Ahnung oder ich sehe das anders?
Nee, ich habe in der Tat, ich wollte Ihnen signalisieren, dass ich genau nicht rede, aber wir können gerne drüber reden. Weil in der Tat, der Immobilienmarkt ist ja ein sehr, sehr spannender. Wir haben uns als Finanzwende Recherche mal insbesondere den Beitrag von börsennotierten Wohnungsunternehmen angeguckt und sehen da schon eine krasse Unterinvestition von Akteuren wie Vonovia und Co. Und eine zu starke Prioritisierung von Dividenden und Aktien sozusagen Nehmern.
Was heißt Unterinvestition?
Das naja, das, naja, ich glaube, die Probleme in vielen dieser Betriebe oder dieser Wohnungsunternehmen, die Mieterinnen und Mieter haben, die sind ja bekannt, weil Skandale immer wieder durch die Presse gehen. Gerade hier in Berlin hat ja auch die große Mehrheit der Bevölkerung deswegen beim Volksentscheid gesagt, dass diese Unternehmen sogar unter Kontrolle gebracht werden sollten. Also insofern, es geht darum, aber ich, wie gesagt, unser Punkt ist eher zu sagen, wir haben im Wohnungsmarkt viele Probleme. Sie sprechen eins an, die zu einer Schieflage zwischen hohen Mieten und nicht gutem Wohngefühl und auch Wohnungsnot führen. Und ein Aspekt davon ist eben, dass die börsennotierten Wohnungskonzerne nicht genügend investieren, weder in Neubau noch in Erhalt.
Nun hat Herr Schöpel in der Tat den Aspekt der Abschreibung, Frau Weidenfeld.
Ich bin keine Expertin für Abschreibung von Immobilien, kann dem aber einiges abgewinnen. Ich glaube nur, dass man, wenn man im Moment schaut auf den Immobilienmarkt, dann sieht man ja eben einfach, es geht ja gar nicht um die Frage, will ich investieren oder will ich nicht, sondern kann ich. Also bis vor einem Jahr war das Baugewerbe so ausgelastet, dass man eben, selbst wenn man hätte investieren wollen, nicht hätte investieren können. Der Bau war einer der ganz großen Treiber der Inflation. Also die Frage ist, gibt es zu wenig oder zu viel Markt und zu wenig oder zu viel Staat im Wohnungswesen? Ich würde mal sagen, dass die Tatsache, dass gar nicht mehr gebaut wird, hat eben sehr viel mit zu viel Staat zu tun und zu hohen Auflagen, zu hohen Bedingungen, zu hohen Standards, dass man eben nicht mehr bauen kann. Und das sieht man ja bei den Baugenehmigungen und überall. Bei der Abschreibung würde ich mal vermuten, dass die Frage sich in den nächsten Jahren jedenfalls schon dadurch relativieren wird, dass eben für die meisten Bestandsbauten, die schon einmal abgeschrieben waren, jetzt eben solche Nachinvestitionen fällig werden für Wärmedämmung, Isolierung, energetisches Heizsystem, dass sich die Frage zumindest dann für die nächsten 30 Jahre wieder erledigt.
Herr Schöpel?
Ja, mein Punkt betrifft wirklich, wie ich das auch selber in meinem kleinen Steuerleben erlebte, mein Punkt betrifft wirklich diesen Punkt, dass das seit Jahren die Realität ist, wirklich seit Jahrzehnten, und dass das langfristig für mein Gefühl sehr eindeutig zur Erhöhung der steuergeförderten, also das ist de facto eine steuergeförderte Wertsteigerung der Immobilien gewesen. Mhm. Und den Punkt spreche ich an, wie die Abschreibungsmöglichkeiten jetzt bei den großen Baufirmen und bei den Immobilienfirmen ist, das wage ich nicht zu beurteilen.
Aber auf jeden Fall, Herr Mittler, ein Punkt, der mit ins Reformpaket rein sollte.
Genau.
Herr Schöpel, vielen Dank für den Anruf aus Kiel. Frank Reginald Wolf aus dem Harz schreibt, im Artikel 15 des Grundgesetzes wird die Möglichkeit der Vergesellschaftung, Klammer auf, Enteignung von Privatvermögen wie Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmitteln ermöglicht. Ich denke, es braucht eine derartige Regulierung, um zum Beispiel Wohnungen nicht mehr zum Spekulationsobjekt der Reichen zu machen. Eine höhere Besteuerung wird nicht ausreichen, da das Problem systemimmanent ist und deshalb starker staatlicher Korrekturen bedarf. Herr Mittler, der Staat sollte es richten. Also die Verantwortung liegt beim Staat?
So einfach ist es wahrscheinlich nicht, aber wie gesagt, die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner hat in einem Volksentscheid in der Tat gesagt, Deutsche Wohnen und Co. Sollte man enteignen, genau mit Bezug auf diesen Artikel 15. Aus Finanzwende-Sicht ist, um es auch wieder zurück zu den direkten Steuerfragen zu bringen, ist vor allem eines absurd. Sie sprechen von, wie die Megareichen mit Immobilien umgehen. Und in der Tat ist es eine der absurden Ausnahmen, die wir im Moment im System haben, dass wer 3 Wohnungen erbt, zahlt Erbschaftssteuer. Wer 300 Wohnungen erbt, also sprich, wer die, der zahlt sie nicht. Weil wer 300 Wohnungen erbt, gilt automatisch als Unternehmen und ist damit vor dieser Erbschaftssteuer geschützt. Und das ist natürlich geradezu eine Einladung für Menschen, die sich 300 Wohnungen im Zweifel leisten können, genau dieses zu tun. Gar nicht, weil sie da irgendwie ein Interesse haben, gute Vermieter sein wollen oder wie auch immer, sondern einfach, weil es eine Steuerregelung gibt, die das auch noch begünstigt. Und das ist für uns eine der Fälle, sieht auch der Bundesfinanzhof so, die einfach ganz klar abgeschafft gehören und wo wir einfach die Schieflage in der momentanen Anwendung der Erbschaftssteuer, dass nämlich die Reichsten am wenigsten belastet werden, am deutlichsten oder mit am deutlichsten sieht.
Und Michael Rathmann wartet auf uns am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Rathmann.
Ja, einen schönen guten Morgen in die Runde. Ich freue mich, dass ich mit meinem Thema oder meinem Aspekt doch noch zu Worte komme. Ich hatte schon befürchtet, dass es heute gar nicht so reinpasst. dieses Thema Steuergerechtigkeit möchte ich nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Und zwar sehe ich eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung mit Befürchtung für unsere gesamte Demokratie, möchte ich das so hochhängen, aber ich sehe, dass dieses Steuersystem eben höchstgradig ungerecht ist, empfinde ich persönlich auch und nehme ich auch in meinem Freundesbekanntenkreis so wahr. Politische Entscheidungen, insbesondere auf Bundesebene diesbezüglich, sind für mich zum Teil überhaupt nicht nachvollziehbar und daraus resultiert eben die Möglichkeit, dass tatsächlich hier Reiche und Superreiche im Staate eben auch als Staat im Staat wahrgenommen werden. Also so eine eigene Klasse sich bilden, also aus diesem Gesamtsystem unserer Gemeinschaft herausfallen. Und das wiederum rumort im Volke, so nehme ich es wahr. Und für mich resultieren daraus kann auch sein, dass eben rechte Parteien einen Zulauf erhalten aufgrund dieses Ungerechtigkeitsempfindens. Zum Beispiel ein Aspekt, der in der öffentlichen Diskussion bisher so zu kurz gekommen ist. Mhm. Woher kommt dieser Zulauf rechter Parteien? Was können Gründe dafür sein? Und für mich und auch in der Diskussion mit Freunden kann das durchaus ein Aspekt sein. Eben aufgrund dieser entstehenden, wahrgenommenen Steuerungerechtigkeit eben überzulaufen, sage ich mal, zu Menschen, die das eben versprechen, alles besser zu machen.
Das ist also ein interessanter Aspekt, Herr Rathmann. Wenn ich das zusammenfasse, würden Sie also sagen, diese Steuerungerechtigkeit, die viele empfinden, bedroht auch, oder diese Kluft zwischen Arm und Reich, wie immer man es nennen möchte, bedroht auch unseren sozialen Frieden und damit auch die Demokratie?
Ganz genau, ja, so sehe ich das.
Frau Weidenfeld, würden Sie zustimmen?
Ich tue mich immer so ein bisschen schwer, wenn ich schon die Vokabel gesamtgesellschaftlich höre, dann weiß ich immer, jetzt gleich kommt irgendwie die ganz große Keule. Ich bin mir nicht sicher, ob die Demokratie wirklich so in Gefahr und ist durch das Steuersystem. Ich bin ganz einig mit Ihnen, Herr Rathmann, dass ein gerechtes Steuersystem zu den Grundbestandteilen eines ordentlichen, guten Gemeinwesens gehört. Und gerade in Deutschland ist eben das Steuersystem und die Finanzhoheit des Parlaments zu Recht im Kern der Staatsverfassung verankert. Ich glaube aber, die Frage eben, ob Polarisierung, ob dieses auch die politische Polarisierung, die Stärkung der Extreme ob die jetzt zentral mit dem Steuersystem zusammenhängen oder nicht generell eher mit der Frage, leben wir in einer Gesellschaft, in der jeder seine Chancen, die er hat im Leben, auch nutzen kann und nutzen darf und die eben eine Gesellschaft, die wirklich offen ist und flexibel ist, um jedem und jeder die Entwicklungsmöglichkeiten zu geben, die sie hat, auch selber eigenes Vermögen, eigenen Wohlstand zu bilden. Da würde ich viel eher nochmal Ihre Frage sehen und auch das Argument für Ihre Frage, als jetzt in der reinen, im reinen Steuersystem und der reinen Verteilungsfrage.
Nein, ich möchte meinen Beitrag auch als ein Aspekt betrachtet wissen. Also nicht, dass grundlegend, dass der ausschlaggebende Grund ist.
Nur, ich habe es auch so verstanden, Herr Rathmann. Ich glaube halt nur, wenn man immer gleich die Demokratie ins Fenster hängt und sagt, jetzt geht's um alles, nimmt man schon eine sehr große Münze, um auch ein großes Problem zu adressieren, aber vielleicht keins, was wirklich dann das verdient.
Vielleicht kann ich da aufbauen, weil auf der einen Seite stimmt es, man kann nicht sozusagen eindimensional kann man da keine Kausalitäten herstellen, also inklusive, wenn Sie fragen, woher kommen die Stimmen für rechte Parteien, die kommen eben auch viele von reichen Leuten, gebildeten Leuten, das sieht man auch ob man sich da Trump oder AfD anguckt, die kommen jetzt nicht nur von Leuten, die sozusagen benachteiligt werden. Ich glaube aber, es gibt zwei Aspekte, wo Sie absolut recht haben, dass es eben wirklich systemisch ist. Und der eine Aspekt ist, dass in der Tat wir auch in der Vergangenheit, ist auch einer der Gründe, warum Finanzwende sich für dieses Thema interessiert, wir haben einen ganz klaren Zusammenhang historisch zwischen Zeiten von Finanzkrisen und Zeiten von großer Ungleichheit. Und das ist auch logisch, weil sozusagen es einen Zusammenhang gibt zwischen den Leuten, die Schulden machen und den Leuten, die das Geld haben, diese Schulden sozusagen auszugeben. Und insofern haben wir auch jetzt wieder eine Gefährdung auch unserer wirtschaftlichen Stabilität durch diese immer stärker steigende Ungleichheit und die Vermögenskonzentration bei denen ganz, ganz oben 0,03 oder 1% oder wie auch immer man das sieht. Das sehen wir als Warnsignal, vor allem, weil ja leider es nach wie vor nicht so ist, dass die Konsequenzen aus der 2008, 2009 globalen Finanzkrise wirklich gezogen wurden, wie wir letztes Jahr wieder sehen konnten mit dem Fall Credit Suisse, wo wir wieder eine viel zu große Bank kreiert haben und wieder das gesamte System am Wackeln war. Also es gibt da einen, glaube ich, da haben Sie recht, dass es eine systemische Gefährdung unserer Demokratie gibt, wenn wir diese extremen Ungleichheit und vor allem diese extreme Konzentration bei den oberen 1% nicht ernst nehmen. Und das andere Thema, da gebe ich Ihnen schon auch recht, ist, die Umfragen sind nun mal sehr, sehr eindeutig, dass sich Menschen mehr Steuergerechtigkeit wünschen. Ich habe vorhin schon mal die 74% erwähnt, die ganz klar sagen, wer mehr als 20 Millionen erbt, der sollte deutlich mehr belastet werden, als das jetzt der Fall ist und schon gar nicht die jetzigen Privilegien besitzen. Das Wort Erbschaftssteuer findet sich noch nicht mal im Ampelkoalitionsvertrag, obwohl es aus unserer Sicht auch den Verfassungsauftrag gibt, hier wenigstens diese massiven Steuerprivilegien, diese Steuersubvention für die Superreichen zu beenden. Mhm. Und ich glaube, dass das immer wieder so ist, weil die Lobby des großen Geldes, egal wer in der Regierung ist, sich immer wieder durchsetzt. Weil das muss man auch sagen, diese Steuerausnahmen, die wir anprangern, die wir sagen mit unserer Petition, die sollen abgeschafft wurden, die wurden unter jeglicher Form von Regierung verabschiedet, von Rot-Grün bis Schwarz-Gelb, alles dabei. Und die Tatsache, dass da, obwohl die Mehrheiten klar sind in der Bevölkerung, sich nichts ändert, ich glaube, da haben Sie recht, das ist auf Dauer auch eine Gefährdung für den Glauben der Menschen daran, dass die Politik das leistet, was sie von ihr erwarten.
Herr Rathmann, vielen Dank für Ihren Anruf.
Ja, ich danke Ihnen. Ihnen ein schönes Wochenende allen zusammen.
Ihnen auch. Dankeschön.
Dankeschön.
Tschüss. Ich möchte einen Aspekt im Zusammenhang mit dem Punkt von Herrn Rathmann noch mal kurz aufgreifen. Was heißt noch mal? Den hatten wir noch gar nicht, Frau mein Gott,
Weidenfeld.
Dankeschön. Danke. Und zwar die Frage, neigen wir eigentlich dazu, den eigenen Reichtum zu unterschätzen und den der anderen zu überschätzen? Also wenn man sich vergleicht, ist ja immer so eine Sache.
Ja, absolut. Ich meine, das ist ja spektakulär passiert bei Friedrich Merz, dem CDU-Vorsitzenden und wahrscheinlich ein Kanzlerkandidat, der gefragt wurde, ob er eigentlich reich sei. Und er sagte, nö, er sei eher so obere Mittelschicht. Und das ist natürlich so, dass diejenigen, die reich sind, nicht die, von denen Herr Mittler redet, also nicht die super, super, super Reichen, aber die, die auch zu Recht, finde ich, so das Gefühl haben, ich habe meinen Wohlstand selbst erarbeitet, wir sind wohlhabend, aber ja nicht reich und wir leben nicht über unsere Verhältnisse und wir hängen auch nicht raus, unseren Wohlstand, dass die alle das Gefühl haben, sie sind eigentlich Mittelschicht. Und um das selber mal für sich zu kontrollieren, es gibt ganz tolle Rechner beim Institut der Deutschen Wirtschaft zum Beispiel hier in Köln oder bei einer Seite, die heißt Arm und Reich, da kann man, wenn man so ein paar Daten eingibt über sich selbst, seine Familien und seine Lebenssituation, kann man rausfinden, wo man hingehört, also wo man sich einsortieren muss. Und überraschend viele sind dann doch reich. Und wir hatten es ja am Anfang von den Singles, die mit 3.800 zu den Reichen gehören. Das sind eben am Ende noch nicht mal Spitzenbeamte, sondern das sind Studiendirektoren, Oberstudienrätinnen, die auf einmal feststellen, hey, ich gehöre ja auch zu den Reichen. Und das wird natürlich in einer allgemeinen Debatte über Vermögen und Reichtum und über Erbschaftssteuern eben auch gerne mal vernachlässigt, gerade im oberen Ende des Einkommensteuertarifs. Da sind schon wahnsinnig viele, die sich zur Mittelschicht zählen und die möglicherweise auch tendenziell eher zur Mittelschicht gezählt werden müssten, weil deren Vermögen nie ausreichen wird, um wirklich den Lebensunterhalt zu sichern.
Barbara Krings schickt uns eine Mail. Thema Finanzamt. Ich hatte einige Jahre einen Kiosk und 2 Jahre nach Geschäftsaufgabe eine Steuerprüfung. Das Finanzamt monierte meine Kassenführung. Der Streit darüber zog sich über ein halbes Jahr. Am Ende musste das Finanzamt zugestehen, dass der Vorwurf nicht zutraf. Meine Steuerberaterin hat viel Zeit darauf aufgewendet. Das Ergebnis: keine Nachzahlung, aber eine dicke Rechnung meiner Steuerberaterin, die ich zahlen muss. Ich habe den Eindruck, dass das Finanzamt sich sehr viel mit Kleingewerbe beschäftigt und zu wenig Kapazität für die großen Fische hat. Herr Mittler, deckt sich das mit Ihren Erfahrungen oder mit dem, was die Leute so erzählen, wenn sie sich an Ihren Verein wenden?
Absolut. Und eins unserer ganz großen Themen ist ja genau Finanzkriminalität und die Tatsache, dass wir weltweit dafür bekannt sind als Deutschland, als quasi das Paradies für Finanzkriminelle. Und es ist nach wie vor viel zu einfach, in Deutschland Geld zu waschen. Und ich habe das vorhin schon erwähnt, es gibt nach wie vor viel zu wenige Steuerfahnder, obwohl sich jede geschaffene Stelle für einen Steuerfahnder für uns alle massiv lohnt. Je nach Bundesland ein bisschen anders, aber so Pi mal Daumen, wir bekommen 1 Million mehr in die Staatskassen, wenn wir diese Stellen besetzt bekommen. Also insofern absolut, es sollte viel öfter um Cum-Ex gehen. Das ist noch einer der bekannteren, neben Wirecard, Finanzskandale in unserem Land, wo ja sehenden Auges, unter den Augen der Finanzämter sich Banker bereichert haben. Und es gibt aber zum Beispiel Cum-Cum, da geht es noch um viel, viel mehr Geld. Da passiert nach wie vor quasi nichts in der Aufarbeitung und dem Versuch, diese Gelder zurückzuholen. Das macht ein Verein wie die Bürgerbewegung Finanzwende auf der einen Seite wahnsinnig. Auf der anderen Seite sehen wir eben auch, dass zum Beispiel bei Cum-Ex sich durchaus jetzt anfängt, was zu tun. Menschen wirklich verurteilt werden, weil das ist ja auch leider auch immer noch proportional Realität. Es werden auch viel zu wenige der wirklich großen Fische, gerade in der Finanzkriminalität, auch wirklich verurteilt. Das fängt aber jetzt an zu passieren. Und das zeigt auch, es lohnt sich, da zu engagieren. Und man kann durchaus auch dafür sorgen, dass die großen Fische sich in Deutschland nicht mehr so wohl fühlen. Und da steht auch gerade eine politische Entscheidung an. Es soll eine neue Behörde geschaffen werden gegen Geldwäsche. Die ist aber viel zu schwach. Da setzen wir uns gerade dafür ein, dass die noch stärker wird.
Ich möchte noch 2 Plädoyers vorlesen für Beratung durch das Finanzamt. Barbara Grimm erzählt, sie hat während ihres Studiums in den 60er Jahren im Finanzamt Frankfurt-Höchst in den Semesterferien gearbeitet. Und damals war es normal, dass der Bürger zur Beratung mit seinem Steuerantrag oder auch Steuerbescheid ins Amt kam. Die Beratung wurde erst sehr viel später abgeschafft. Vermutlich fehlen ausreichend Mitarbeiter. Ich finde sehr wohl, schreibt Frau Grimm, dass es Aufgabe der Steuerbehörde ist, über das Steuergesetz zu beraten bzw. Auskunft zu erteilen. Und das deckt sich mit dem Anliegen von Alexandra Behnert. Ich frage mich, wenn das Finanzamt nicht zu meinen Gunsten beraten darf, warum darf das jedoch eine Finanzbeamte, Klammer auf, ZDF-Reportage für Vermögende, dass diese am besten gar keine Steuern zahlen müssen? Das war eine tolle Reportage von den Kolleginnen und Kollegen des ZDF. Da war in der Tat die Leiterin der Abteilung, ich glaube, es war die Leiterin der Abteilung für Erbschaften und Vermögen, bei einem Meeting und hat Vermögende beraten, wie es denn gehen kann, weniger Steuern zu zahlen. Ich hoffe, dass ich das richtig zusammengefasst habe. Frau Weidenfeld, kennen Sie den Fall oder die Reportage?
Ja, soweit ich weiß, ging es da um einen Vortrag, den sie gehalten hat. Also sie hat keine Einzelfallberatung gemacht, sondern hat also praktisch so die großen Linien dessen skizziert, was das Bundesfinanzministerium so vorhat und hat dann in dem Zusammenhang auch gesagt, haben Sie mal keine Angst. Das ist, glaube ich, auch falsch. Das ist, glaube ich, nicht richtig, dass sowas passiert oder solche Vorträge gehalten werden. Ich meine auch zu wissen, dass das Finanzministerium das unterbunden hat und dass die Frau versetzt wurde. Ich weiß es aber nicht genau. Ich glaube aber insgesamt die Frage, hat früher das Finanzamt beraten? Ich kann mich erinnern, aber das ist wirklich dunkle Vorzeit in der Zeit, als man noch nicht digital die Steuererklärung machen musste, dass man da zum Finanzamt gehen konnte und dann seinen Antrag mitgenommen hat. Und wenn man nicht wusste, trägt man es in die oder in die Spalte ein, dass die dann gesagt haben, trag es mal in die ein. Mhm. Aber ich glaube, eine richtige Beratung, also wie man sich das vorstellt, eine Steuerberatung, das will man nicht, dass das Finanzamt das macht, weil es ist nicht die Aufgabe des Finanzamtes. Das Finanzamt ist Teil der Exekutiven. Und die haben eine andere Aufgabe, als meine Interessen, meine individuellen Interessen gegen den Staat dann mitzuvertreten.
Letzte Runde zum Thema Umverteilung mit der Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld und dem Geschäftsführer der Bürgerbewegung Finanzwende Daniel Mittler bei Deutschlandfunk Kultur und mit Petra Döhler am Telefon. Guten Morgen, Frau Döhler.
Guten Morgen.
Grüße Sie.
Ich habe eine Frage an Frau Weidenfeld. Wenn gesagt wird, dass die Großindustrie im Grunde genommen bis jetzt alles verhindert hat, was an einer vernünftigen Erbschaftssteuer, Steuerpolitik nötig gewesen wäre, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das gelingt am besten, indem man die sogenannte Mittelschicht einer Neiddebatte aussetzt. Ich will das auch sagen, mein Mann und ich haben 40 Jahre vorher mit nichts angefangen und haben uns ein kleines bürgerliches Vermögen erarbeitet. Immer aus versteuertem Einkommen. Und für mich ist es natürlich selbstverständlich, dass dieses Vermögen irgendwann unserem Sohn, unseren Enkeln bekommt. Und am schönsten kann man uns aus einer Steuerdiskussion oder konträr gegen politische Steuerdiskussion stellen, indem man uns die Angst vorhält, das wird unserem Kind mal weggenommen durch eine hohe Erbschaftssteuer, damit es denen zufließt, die im Leben, ich sage mal, darüber diskutieren, dass sie nur 4 Tage arbeiten wollen, dass sie sämtliche dass sie Bürgergeld haben wollen, dass sie ein auskömmliches Einkommen ohne Arbeiten haben wollen. Diese Diskussion, uns wird es versteuertes, erarbeitetes Vermögen unseren Kindern vorenthalten mit einer radikalen Erbschaftssteuer und anderen, die sich nicht anstrengen, wird es gegeben. Das wird so nicht sein, aber das ist die schönste Diskussion, um auch eine steuerzahlende und steuerwillige Mittelschicht sozusagen als seine Vasallen, als seine Erfüllungsgehilfen zu haben. Konnte ich mich da verständlich machen?
Ich glaube ja.
Das konnten Sie, ja.
Dankeschön für die Bemerkung und auch für die Geschichte. Ich glaube, da ist was dran. Aber ich sehe das eher beim Thema Einkommensteuer. Also die Frage, wer ist wirklich dann gut verdienend, sehr gut verdienend? Da finde ich, haben wir genau die Debatte und die haben wir da auch zu Recht, weil wir da eben mit viel, viel größeren Hebeln unterwegs sind und weil Menschen da stärker belastet werden. Und die wird dann übertragen auf Vermögen und Erbschaftssteuer. Das ist ja so ähnlich wie bei Rentenreformen. Da haben immer die aktiven Rentner, also die jetzigen Rentner, die meiste Angst, obwohl die gar nie betroffen sind. Und sie haben schon recht, diese Debatte wird geführt, die wird auch, glaube ich, instrumentalisiert. Ich bin nur nicht sicher, ob die bei der Diskussion über Erbschaft und Vermögensteuer wirklich der echte Treiber ist. Da wäre ich skeptisch. Ich glaube aber, Sie haben schon recht, wenn Sie sagen, das macht einfach viel Angst und viel Sorge.
Herr Mittler, können Sie die Sorge von Frau Döhler verstehen, die sagt, ich habe hart gearbeitet für das, was ich mir erarbeitet habe und jetzt läuft unser Sohn Gefahr, das abgenommen zu bekommen von Leuten, die nicht so hart gearbeitet haben?
Das, die Sorge ist erstmal als individuelles Gefühl offensichtlich sehr real und das nehme ich natürlich sehr ernst. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch ein Trick der Lobby des großen Geldes, genau solche Geschichten mit dem Thema, über das wir reden, nämlich den 0,03%, den Menschen, die über 20 Millionen vererben, das irgendwie zu vermischen. Es gibt ja jetzt auch schon im Erbschaftssteuerrecht Freibeträge, gerade bei Immobilien. Die sind relativ hoch, die kann man auch im Zweifel nochmal anheben, wenn man sagt, okay, die Immobilienpreise sind gestiegen etc. Würde genau solche Fälle wie Ihr und Frau Döhler sicherstellen, dass sozusagen durchaus ein großes Vermögen auch steuerfrei weitergegeben werden kann. Das ist jetzt schon so und da hätten wir jetzt auch nicht, das ist nicht der Punkt, wo wir ansetzen. Mhm. Aber es kann doch nicht die Begründung sein dafür, dass Menschen, die über 20 Millionen erben, weniger Steuern bezahlen, als sie das tun werden oder ihr Sohn das tun wird.
Richtig, und das ist für ist uns auch gar nicht der Aspekt,
die wichtige Debatte und vor allem auch das politische Versagen, dass das erlaubt wird, dass diese Steuersubventionen an die Reichsten gehen.
Frau Döhler, danke, dass Sie uns Ihren Fall auch noch geschildert haben am Schluss. Es stehen 75 Jahre Verfassung an, Daniel Mittler.
Ja, es ist auch noch mal ein bisschen zurück zu dem Thema Demokratie und es geht um den Zusammenhalt der Gesellschaft. Wir hatten auch hier jetzt wieder die Frage, ist auch die Neiddebatte ist so ein Thema, dass denen, die sagen, wir brauchen mehr Gerechtigkeit, wird oft die Polarisierung vorgeworfen. In der Realität ist es aber so, dass die Lobby des großen Geldes verfassungswidrige Privilegien für die Reichsten in unserem Land durchgesetzt hat. Und das Im 75. Geburtstag des Bundes der Verfassung ist aus unserer Sicht der richtige Moment, dass wir sagen, nee, das kann nicht sein. Wir haben uns darauf geeinigt, dass die starken Schultern auch mehr tragen sollen und das müssen wir jetzt auch durchsetzen und nicht, wie es im Moment ist, das Gegenteil zulassen, dass nämlich wer mehr erbt, weniger Steuern bezahlt. Insofern ist für mich klar, wir brauchen den gesellschaftlichen Zusammenhalt, wir bekommen ihn aber nur, wenn wir diesen 0,03% sagen, es geht nicht, dass ihr auch noch Steuersubventionen, die größte Steuersubvention in unserem Land geht, an die reichsten Menschen. Das muss 75 Jahre nach der Verfassung geändert werden. Und dass die Ampel das bisher nicht angegangen ist in dieser Legislatur, ist aus meiner Sicht traurig.
Ganz kurz, Frau Weidenfeld, noch der Haupthebel für die Reform.
Ja, also ich könnte Herrn Mittler jetzt stundenlang widersprechen und würde das auch sehr, sehr gerne tun. Ich glaube, ich tue mich schwer mit dieser 75 Jahre Grundgesetzdebatte und die Superreichen sind schuld daran, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt schwierig ist. Mein Punkt wäre zu sagen, wenn wir in einer Gesellschaft leben wollen, die wirklich jedem und jeder die Chancen gibt, die von denen Frau Döhler ja eben gesprochen hat, nämlich aus dem Nichts ein Vermögen aufbauen zu können, ein kleines Vermögen aufbauen zu können, beruflich erfolgreich zu sein, ein zufriedenes Leben zu führen und dann eben auch nicht zur Polarisierung oder sich nicht in einer polarisierten Gesellschaft weiter zu polarisieren, dann wären für mich ist ein gerechtes Steuersystem ein Teil davon. Ein gerechtes Bildungssystem wäre für mich noch ein viel größerer Teil davon, dass eben jeder und jede, die kann und will und die Kapazitäten hat, ihre Chancen im Leben auch nutzen darf und eben erfolgreich werden darf. Das sehe ich heute nicht. Mhm. Und ich glaube drittens die Frage, und das ist vielleicht ein bisschen ungewohnt, wenn eine Wirtschaftsjournalistin das sagt, aber wir sehen, dass Gesellschaften, in denen Männer und Frauen wirklich gleichberechtigt sind und auch gleich verdienen, dass die eben wesentlich weniger polarisiert und wesentlich weniger ungleich sind als andere. Und da würde ich sagen, haben wir auch nach 75 Jahren noch ein gutes Stück zu tun. Und das wäre mir mindestens so wichtig wie ein gerechtes Steuersystem.
Sagt die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld, die heute mein Gast war, mit Daniel Mittler von der Bürgerbewegung Finanzwende. Ich danke Ihnen beiden für den Besuch. Ich danke allen Hörerinnen und Hörern, die mitgemacht haben und wünsche Ihnen noch ein erkenntnisreiches Wochenende mit Deutschlandfunk Kultur.